einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass ich erstmalig in Wuppertal eine Lesung und Diskussion machen kann. Aus verschiedenen Gründen freue ich mich deshalb, das ist nicht so dahingesagt. Natürlich wollte ich immer schon mal die Geburtsstadt von Friedrich Engels kennenlernen, war heute auch schon im Engelshaus und sehr beeindruckt. Außerdem komme ich immer gerne, wenn Attac und seine Verbündeten einlädt. Aber es gibt noch einen dritten, ganz privaten Grund. Meine Großmutter ist nämlich in Wuppertal geboren. Und das wird ja Zeit, dass ich diese Geburtsstadt mal kennenlerne, nachdem meine Großmutter lange nicht mehr lebt. Und ich habe heute mal neugierig ins Telefonbuch geguckt. Sie war eine geborene Schulte und es gibt ja jede Menge hier. Die Familie kam auch aus der Textilbranche. Wir haben gesagt, ich soll mein letztes Buch ein bisschen vorstellen, zwischendurch erzählen, was ich weglasse. Ich lese zunächst ein bisschen aus der Einleitung, weil da so die Fragestellungen und die Tonlage des Buches vorgestellt wird. Ich werde zwischendurch vor allem erzählen, was ich so weglasse und werden sicher auch so ein paar noch ganz aktuelle Bezüge finden, die sich aus diesen Texten hier ergeben. Weshalb hat das vom Westen jahrzehntelang erstrebte Absterben der Diktaturen von Politbürokratien nicht wie erhofft zu einem anhaltenden Aufblühen der Demokratie geführt? Warum wird, wo die östliche Unfreiheit besiegt ist, die eigene Freiheit abgebaut? Weshalb hat der sang- und klanglose Abgang des hochgerüsteten Militärbündnisses Warschauer Pakt, als Hauptfeind der NATO, uns nicht eine traumhafte Friedensordnung beschert? Das Wettrüsten im Kalten Krieg hatte 3 Billionen Dollar verschlungen. Warum konnten die nunmehr eingesparten Mittel nicht den Lebensstandard und das Selbstwertgefühl der Dritten Welt aufrüsten und so dem Terrorismus den Boden entziehen? Weshalb ist nicht wenigstens zu Hause, was naheliegend gewesen wäre, nie gekannter Wohlstand ausgebrochen? Kurz, warum kann der Sieger mit seinem Sieg nichts anfangen? Das ist eigentlich die zentrale Frage in diesem Buch. Warum kann der Sieger mit seinem Sieg nichts anfangen? Weil Sozialismus und Kommunismus versagten, glaubten wir, der Marktfundamentalismus sei das einzig Wahre, gestand George Soros unmittelbar nach dem jüngsten Finanzcrash. Aber der Markt ist nicht perfekt, das müssen wir jetzt anerkennen. Warum erst jetzt? Warum haben die reinen Marktwirtschaftler für diese simple Einsicht so lange gebraucht? Warum dämmerte ihnen das nicht schon vor dem Versagen des Sozialismus? Ich bilde mir ein, das seit 150 Jahren zu wissen. Obwohl man meinen sollte, Marktwirtschaft und Demokratie hätten noch nie unter so guten Bedingungen so unumschränkt herrschen können, kommen sich seit Untergang des Realsozialismus beide ins Gehege. Die Demokratie beginnt dem Standort zu schaden. Ökologische, kulturelle und soziale Standards schmälern das Geschäft, seit Gewinn sich als einzige Zielmarke durchgesetzt hat. Könnte nicht die gegenwärtige Systemkrise die Einsicht begünstigen, dass der Fehler des Konkurrenzsystems nicht das Volkseigentum, sondern der fehlende demokratische Umgang mit ihm war? Denn die mangelnde Verknüpfung von Eigentum und Demokratie scheint sich seitenverkehrt zu wiederholen. Die Freiheit, moralisch das Richtige zu tun, wird reduziert auf die Marktfreiheit. Politiker und Wähler erfahren ihre Ohnmacht. Die Demokratie wird verramscht, die Rendite vergoldet. Ist er ungebändigt, entlässt der Kapitalismus die Demokratie. Ja, aber wer hat ihn denn bisher gebändigt? Die Sozialdemokratie, hieß es. Aber die gibt es ja noch. Gewerkschaft, hieß es. Aber die gibt es ja noch. Die Mitbestimmung, hieß es. Aber die gibt es ja noch. Die sozialen Bewegungen, hieß es. Aber die gibt es ja noch. Der Staat, hieß es. Aber den gibt es ja noch. Zuletzt hieß es immer, die Konkurrenz des sozialistischen Systems. Tja, die gibt es nicht mehr. Sollte das sozialistische Damoklesschwert der angedrohten Enteignung letztlich die einzig wirksame Bändigung des Kapitalismus gewesen sein, ohne dass die Nebendompteure verschreckt die Peitsche fallen lassen? hat der auftrumpfende Westen unterschätzt, wie weitgehend der real existierende Kapitalismus nur die Passform eines Gegenstücks hatte? Die Funktion des sozialistischen Funktionärs sei es, hat der Dramatiker Heiner Müller mit Blick auf die Unversöhnlichen gern behauptet, zwischen der Antilope und dem Löwen zu stehen. Nun, wo der Funktionär verschwunden sei, geschehe, was zu erwarten war. Löwe frisst Antilope. Was komischerweise niemand erwartet hat, sie ist unverdaulich. Bald nach ihr krepiert auch er. Am Ende war es die Ironie der Geschichte, dass jede Seite die andere überwinden wollte, ohne zu ahnen, dass sie allein gar nicht lebensfähig ist. Diese Vermutung an sich und erst recht in Zeiten der Krise ist gewichtig genug, um ihr nachzugehen. Ost und West waren immer Himmelsrichtungen, unter denen Menschen große Erwartungen hatten. Dennoch, so stelle ich in diesem Buch überrascht fest, ist gar nicht so sehr klar, wer in den letzten 20 Jahren wirklich zum Sieger geworden ist. Denn auch wir aus dem Osten müssen zur Kenntnis nehmen, dass in jüngster Zeit nach Umfragen mehr Menschen im Westen sich als Verlierer der Einheit fühlen als im Osten, obwohl in der ersten Zeit nach der Wende das, was inzwischen sogar im Fernsehen als Raubzug Ost dargestellt wird in Dokumentationen, was am Anfang noch nicht so wahrgenommen wurde, weil alles unter der großen angeblichen östlichen Pleite, die natürlich da war, aber das ist heute nicht so sehr das Thema, was war wirklich in der DDR, sondern was ist in den letzten 20 Jahren geschehen und was folgt daraus für die Zukunft. Also auch wir aus dem Osten Kommende müssen wahrnehmen, dass fast doppelt so viele, nämlich fast 40% der Westdeutschen sich als Verlierer der Einheit sehen, nur 20% der Ostdeutschen. Was ist da eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren? Wer sind überhaupt die Gewinner? Ich glaube, das ist relativ leicht zu beantworten. Die lassen sich ganz gut ausmachen. Die Deutsche Bank hatte 1990 das beste Geschäftsjahr in ihrer 100-jährigen Geschichte. Und da ließen sich so manche Konzerne, die die Treuhand gut bedient hat, manche Versicherungen und so weiter dazu zählen. Ich glaube, wer die Verlierer sind, ist sogar schwieriger zu sagen. Von den Gewinnern werden, glaube ich, hier in dem Raum nicht allzu viele da sein. Ich sage am Ende dieses Vorworts, zitiere ich das chinesische Sprichwort, es gibt drei Wahrheiten. Meine Wahrheit, deine Wahrheit und die Wahrheit. Und ich sage, dieses Buch ist das Buch des Zweifels, nicht der Wahrheit. Es hat nicht diese Anmaßung, aber es stellt doch einige Fragen, die normalerweise in den Medien nicht so sehr gestellt werden, was ja einen Anspruch hat, der auch zu Attac und den umliegenden Leuten ganz gut passt. Und diese Frage, warum kann der Sieger mit seinem Sieg eigentlich nichts anfassen, da habe ich zwei Hauptantworten in dem Buch. Das eine ist eben diese These, dass die beiden Systeme in ihrer Konkurrenz sehr aufeinander eingespielt waren, im Guten wie im Schlechten. Sie haben sich bekämpft und attackiert, aber sie haben sich in gewisser Weise auch herausgefordert. In einem Kapitel mache ich mal so eine ganze Aufstellung, 50er, 60er, 70er Jahre, wenn eine Seite in Sozialleistungen anzog, ist die andere hinterhergezogen, wie man das vergleichen kann, bis ins Detail von Ehekrediten und was. Wie beide sich immer herausgefordert haben, es gab Sachen, die waren auf einer Seite immer besser von Anfang an, also im Westen war der Lohn immer besser von Anfang an, auch die Renten. Im Osten war die Gleichberechtigung fast von Anfang an besser, die Berufstätigkeit der Frau, die Kinderbetreuung, vielleicht sogar die Bildung. Aber das hat sich immer aufgeschaukelt. Und seitdem es das nicht mehr gab, ist eine Art von Zähmung weggefallen, die aus diesem System in den letzten 20 Jahren ein wirklich anderes gemacht hat. Und dem gehe ich in diesem ersten Kapitel ein bisschen nach. Ein paar kurze Auszüge, dass Sie so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie ich das empfinde hier. Erst mit dem sogenannten sozialistischen Weltsystem entstand die soziale Marktwirtschaft und auf den Exitus des Realsozialismus folgte ihre Erosion. Hingen beide an einer Nabelschnur? Das Gegenteil zu beweisen, ist der Kapitalismus gerade nicht in so guter Position. Es geht hier nicht um monokausale Geschichtsdeutung, sondern um die Konzentration auf eine Ursache, die gemeinhin ausgespart wird. Das beinahe perfekte Indiz dafür, dass sich die Gesellschaft nach Niedergang dieses wie auch immer unvollkommenen Realsozialismus sehr gewandelt hat. Also das beinahe perfekte Indiz für diesen Befund ist die 1919 mitten im gespenstischen Zerfallsprozess des sowjetischen Machtbereichs von IWF und Weltbank nahestehenden amerikanischen Ökonomen in Washington einberufene Konferenz, die zur informellen Geburtsstunde des Marktfundamentalismus werden sollte. Plötzlich waren die letzten Hemmungen im Machtpoker überwunden und als Konsens von Washington konnte in die Geschichte eingehen, was bis dahin nur zögerlich getestete Prinzipien der Globalisierung waren. Das ganze Sündenregister der Schocktherapie. Transnationale Unternehmen, Banken und Investmentfirmen begannen den Staaten das Regieren freundlichst aus der Hand zu nehmen und die Spielregeln den eigenen Interessen unterzuordnen. Und siehe da, es gab keinen Widerstand mehr, auch die Politiker ließen sie gewähren, ja beugten sich den Lobbyisten und sekundierten das Treiben durch gesetzliche Freiräume. Seither fließt den Kreditgebern und Aktienbesitzern ein überproportionaler Anteil an der Vermögenssubstanz der Gesellschaft zu. Denn wenn die Einkommen aus Geldvermögen über der allgemeinen Wirtschaftsleistung liegen, müssen die Einkommen aus Arbeitsvermögen zwangsläufig darunter liegen. Die sogenannten Arbeitnehmer werden zunehmend zu Geldgebern, indem sie nicht nur für sich arbeiten, sondern mehr und mehr für die Zinsen und Renditen der Reichen. Die Lohnabhängigen sind am Ergebnis ihrer Wertschöpfung immer weniger beteiligt. Das nannte man in den Zeiten des Klassenkampfs Ausbeutung. Heute kommen die Shareholder-Value-Jünger damit durch, es einfach Globalisierung zu nennen. Und das ist eben die Kardinalfrage, von der niemand behaupten möge, sie sei geklärt. Wer macht die Regeln der Wirtschaft? Der staatliche Plan allein war dazu unfähig. Aber die Wirtschaft allein ist es ebenso. Die soziale Frage ist so ungelöst wie lange nicht mehr. Wenn demokratische Politik nicht die Regeln der Wirtschaft und damit der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt, klonen wir vor aller Augen Plutokratien. Erst in jüngster Zeit häuft sich eine Diagnose, die bislang tabuisiert war. Demokratie und Kapitalismus sind nicht identisch. Auch Diktaturen sind ein erträglicher Nährboden für Kapitalismus. Die durch die Krise bisher nicht aufgehobene Schlacht um halsbrecherische Spekulationen und höchste Renditen sind eine Weltkriegserklärung gegen alle humanen Erwägungen menschlichen Zusammenlebens. Der Extremkapitalismus ist der eigentliche Extremismus des 21. Jahrhunderts. So viel also zu dieser Parallelität. Ich überblättere jetzt die Kapitel, in denen ich eigentlich der zweiten These auf die Frage, warum der Sieger mit seinem Sieg nichts anfangen konnte, nachgehe, weil ich nämlich sage, dass die Erfahrungen der anderen Seite, die zwar gescheitert ist, aber die ja nicht desto trotz Erfahrungen gemacht hat, die ein Anliegen hatte, dass die einfach vollkommen mit Füßen getreten wurden und überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurden. Und dass es vielleicht doch zumindest ganz interessant gewesen wäre, zu fragen, was da aus welchen Gründen mal probiert wurde und welche Erfahrungen man damit gemacht hätte und ob nicht das eine oder andere doch bedenkenswert gewesen wäre. Solche Beispiele erlaube ich mir hier auf fast 60 Seiten anzuführen. Vielleicht nur ein Beispiel mal, als in den 70er Jahren die Ölkrise war und Benzin fast unbezahlbar wurde, hat man in der DDR riesige Anstrengungen unternommen, um den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Für Devisen Container angeschafft, in allen großen Städten Containerumschlagplätze eingerichtet und es nach und nach tatsächlich geschafft, dass bis zum Ende der DDR 75% des Verkehrs auf der Schiene war. Sofort nach der Wende sind diese ganzen Container und die Umschlagplätze, also fast alle, verschrottet worden. Und heute haben wir wieder 75% des Verkehrs auf der Straße und so sehen unsere Straßen und Autobahnen auch aus. Und die Prognose ist, dass sich das in absehbarer Zeit nochmal verdoppeln wird. Also auch unter ökologischen Aspekten der reinste Wahnsinn. Und da hätte man doch zumindest mal fragen können, was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Oder ich erinnere daran, dass auch die genossenschaftliche Landwirtschaft relativ konkurrenzfähig war nach der Wende. Die konnte nämlich nicht so privatisiert werden, weil es ja kein staatliches Eigentum war, sondern genossenschaftliches. Das heißt, die Mitglieder der LPGs haben immer noch ihr privates Gut in der Genossenschaft gehabt, ein Stück der Ländereien. Das konnte man gesetzlich nicht so einfach. Dafür gab es kein Gesetz, sowas zu privatisieren. Und das ist die einzige Struktur, die sich zumindest in Teilen doch ganz gut erhalten hat und durchaus konkurrenzfähig ist. Mecklenburg-Vorpommern, da arbeiten heute weniger Leute pro Hektar als in den Familienbetrieben und sie sind sogar auch, was ökologische Landwirtschaft betrifft, voraus, ist durchaus konkurrenzfähig. Und es gibt ein Kuriosum, was ich auch in dem Buch schildere. Es gibt inzwischen 3 landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in einem westlichen Bundesland, nämlich in Niedersachsen. Man höre und staune, wie ist das passiert? Da hat es nämlich nach der Wende eine Grenzbereinigung gegeben. Und da sind 3 östliche Dörfer in den Westen gegangen und deshalb gibt es dort heute 3 sogenannte Nachfolgebetriebe von LPGs. Und es ist kurios zu sehen, wie die eigentlich gemieden werden von den kleineren Privatbauern und als Konkurrenz auch gesehen werden. Ein Modell, was man auch hätte mal befragen können, was aber sich in keiner Weise überträgt. Nur 2 Beispiele, ich will gar nicht von Bildung und Familienpolitik oder Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, da waren zumindest Ansätze, brauchen wir wirklich 500 Arten von Krankenversicherung? Brauchen wir, wenn ein Land ohne Beamte und ein Land mit Beamten sich vereinigt, brauchen wir diese feudale Hinterlassenschaft eigentlich noch? Hätte es dafür nicht modernere Lösungen gegeben? Die zweite Antwort auf diese These, warum der Sieger mit seinem Sieg nichts anfangen konnte, ist, weil er die Erfahrungen und Lebensgeschichten der Besiegten in keiner Weise hören wollte und damit auch ein Potenzial verschenkt hat, was vielleicht nützlich gewesen wäre. Das ist auch ein Kernbestandteil. Und dann gibt es ein Kapitel, das mir am Herzen liegt. Das heißt, mein erster Angriffskrieg. Der Westen hat seine Unschuld verloren. Ich schildere hier noch einmal einen Krieg, der auch schon weitgehend in Vergessenheit geraten ist, nämlich den Kosovo-Krieg. Nicht zu verwechseln damit, was in Bosnien los war. Das war 4 Jahre vorher. Kosovo war eine ganz andere Situation. Dort gab es einen Bürgerkrieg. Ich will jetzt gar nicht auf die Ursachen eingehen, warum die UÇK, die auch seit langem vom Westen aufgerüstet und finanziert wurde, die serbischen Flüchtlinge, die auch im Kosovo untergebracht wurden, als Kolonialisierung empfunden hat und dann gegen sie vorging, wie dieser Bürgerkrieg dort entstanden ist. Aber es war ein Bürgerkrieg. Das haben alle Beobachter, alle internationalen, ob des Auswärtigen Amtes, ob der Bundeswehr, ob der UNO, ein Krieg, der eigentlich am Abflauen war und der nicht zu vergleichen war mit dem, was 4 Jahre zuvor, Srebrenica als Stichwort, geschehen ist. Es war ein Konflikt, der sehr wohl mit humanitären Mitteln, erstmal hätte mit diplomatischen, friedlichen Mitteln versucht werden müssen auszulösen und nicht mit so einem erpresserischen Geschichte wie in Rambouillet versucht. Und wir sind über die Ursachen dieses Krieges, das habe ich nach intensiver Recherche herausgefunden, von Anfang an genauso belogen worden, wie wir später im Irak belogen wurden. Und die FAZ hat damals geschrieben, es gibt nur einen legitimen Grund für die Bomben auf Jugoslawien. Das muss man auch nochmal erinnern, die Bomben gingen ja nicht auf Kosovo, sondern auf Serbien. Ich glaube 75 Tage lang, wo über 70 Brücken zerstört wurden, sehr viel zivile Infrastruktur, viele Opfer natürlich. Also es gibt nur einen legitimen Grund für die Bomben auf Jugoslawien, die Verhinderung eines Völkermordes. Das ist ja so ein Argument, wo man dann fast sprachlos ist. Ja, wenn da ein Völkermord ist, dann muss man ja wohl eingreifen müssen. Ich habe als einer der Ersten vor der drohenden Gefahr des Völkermordes gesprochen, brüstete sich Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der ist damals im Spiegel. Dass diese Reuegeschichte Propaganda war, bewies die noch während des Krieges veröffentlichte Anklageschrift des Haager Tribunals, die Regierung unter Slobodan Milosevic zum Ärger so mancher Politiker keinen Völkermord im Kosovo zur Last legte. Als Chefanklägerin Carla Del Ponte von Le Monde gefragt wurde, warum dieser Anklagepunkt fehle, musste sie zugeben, weil es keine Beweise dafür gibt. Damit war die Legitimation des Angriffskrieges schon Wochen vor Ende des Bombardements entfallen. Und wie solche Propaganda läuft, und das konnte man dann Jahre später ganz gut rekonstruieren,
weil die PR-Agenturen dann kein Blatt mehr vor den Mund nahmen, wie sie das eigentlich geschafft haben. Nur ein Beispiel dafür. Für eine Gleichschaltung der öffentlichen Meinung war gesorgt. Die Buchautoren Mira Beham und Jörg Becker haben 31 PR-Agenturen erfasst, die für alle nicht-serbischen Kriegsparteien tätig waren. Allein Kroatien gab mehr als 5 Millionen Dollar an US-Agenturen, um die öffentliche Meinung in seinem Sinn zu beeinflussen. Propagandaziele dieser Agenturen waren unter anderem Darstellung der Serben als Unterdrücker und Aggressor, wobei sie mit den Nazis gleichzusetzen und entsprechend emotional geladene Begriffe zu etablieren sind. Darstellung der Kroaten und Bosnier als unschuldige Opfer, wobei die Eroberung der serbischen Krajina als legal hinzustellen ist. Völkermordanklage gegen Jugoslawien und Milosevic in Den Haag, günstige Verhandlungsergebnisse für die albanische Seite in Rambouillet und Sezession Montenegros. Besonders hervorgetan hat sich die PR-Agentur Ruder Finn aus Washington D.C. Ihr Direktor James Harf prahlte im französischen Fernsehen, wie professionell sie einen Artikel aus dem New York Newsday über serbische Lager aufgegriffen hätten. Zitat: Es gehört nicht zu unserer Arbeit, den Wahrheitsgehalt von Informationen zu prüfen. Unsere Aufgabe ist es, uns dienliche Informationen schneller zu verbreiten. Wir überlisteten 3 große jüdische Organisationen und schlugen vor, dass diese eine Annonce in der New York Times veröffentlichen und eine Demonstration vor der UNO organisieren. Das war ein großartiger Coup. Als die jüdischen Organisationen in das Spiel auf Seiten der muslimischen Bosnier eingriffen, konnten wir sofort in der öffentlichen Meinung die Serben mit den Nazis gleichsetzen. Niemand verstand, was in Jugoslawien los war. Mit einem einzigen Schlag konnten wir die einfache Story von den guten und den bösen Jungs präsentieren, die sich ganz von allein weiterspielte. Niemand konnte sich mehr dagegen wenden, ohne des Revisionismus angeklagt zu werden. Wir hatten 100% Erfolg. Das sind also Methoden der Propaganda und auch wieder diese Schwarz-Weiß-Malerei malt, ohne zu wissen, was in Libyen genau los ist. Ich war, als die Unruhen in Tunesien ausbrechen, gerade im Jemen, und habe dort auch die ersten Demonstrationen und widerständigen Geschichten erlebt und die Diskussionen, die in der arabischen Welt los waren. Da sind mir doch einige ziemlich deutliche Unterschiede von Libyen zu anderen arabischen Staaten aufgefallen, während es eben in den anderen arabischen Staaten eine wirkliche Massenbewegung war. Friedlich, gerade in Tunesien und Ägypten demonstriert wurde, war in Libyen eigentlich von Anfang ein bewaffneter Aufstand da. Und man fragte sich, wieso eigentlich, wo haben die Waffen her und wie viel sind das eigentlich und was wollen die? In den Fernsehberichten waren es immer eigentlich eine Handvoll Leute und da war irgendwo ein Panzer und ein paar Gewehre und während eigentlich die Anhängerdemonstrationen, das hat mich selber verwundert, aber es war in den Filmberichten so, da sah man immer große Mengen und niemand hat eigentlich gefragt, wie viel sind eigentlich auf der Seite und wie viel auf der und was wollen die wirklich? Inzwischen sickert das ja so langsam durch, dass lange bevor das losging, die CIA sich dort getummelt hat. Man fragt sich, also gut, sicher, Gaddafi ist alles andere als ein Demokrat, aber was wissen wir wirklich über das Land? Immerhin war es mal einer der führenden Köpfe, der gegen die westliche Welt den Mut hatte anzutreten. Und es gibt dort ein, zumindest theoretisch, nennt man sich dort Basisdemokratie. Es gibt dort kein Parteiensystem. Es gibt dort einen Volkskongress mit 2700 Abgeordneten. Und als der sich als sehr schwerfällig erwies, soll vor Jahren schon, aber man kann es so schwer überprüfen, man hat keine Informationen darüber. Ich kann auch nur sagen, was ich so gehört habe. Soll Gaddafi die Macht in die lokalen Organisationen abgegeben haben. Dort gibt es überall kleinere Kongresse und das soll auch ein Grund sein, weshalb der Ostteil eigentlich relativ selbstständig ist und sich auch bewaffnen konnte. Offensichtlich ist man immer auch sehr hart gegen politische Gegner vorgegangen und es gab Korruption und diese ganze Stammesgesellschaft, aber insgesamt ist Libyen das Land in Afrika mit dem größten Lebensstandard. Es gibt dort eben nicht wie in den anderen arabischen Ländern Arbeitslosigkeit. Es gibt diese Jugendarbeitslosigkeit gerade nicht, die diese große Unzufriedenheit in den anderen Ländern ausgelöst hat, sondern im Gegenteil, es gibt hunderttausende Fremdarbeiter in Libyen, die jetzt als Flüchtlinge zurückgehen. Es gab die niedrigste Analphabetenrate dort.
Ich weiß auch keine Details, aber offenbar hat das Gesundheitssystem, das Bildungssystem einigermaßen funktioniert. Also was ist der Grund, gerade dieses Land zu bombardieren? Man hat gehört, Gaddafi hat sich auch Auflagen der WHO und des Internationalen Währungsfonds widersetzt. Das ist natürlich etwas, was eigentlich gar nicht durchgelassen wird. Auf jeden Fall ist das, was man jetzt von der Elfenbeinküste, von den Massakern dort hört, offensichtlich sehr viel blutiger und dramatischer. Aber da greift niemand ein. Und dass Saudi-Arabien unser Partner ist und wir da jetzt sogar Ausbilder hinschicken, das ist nun wirklich grotesk. Denn das ist mir im Jemen sehr deutlich geworden. Saudi-Arabien ist nun wirklich das allerreaktionärste Land im arabischen Raum. Das ist die pure Al-Qaida-Ideologie und die Scharia wird dort in einer brutalen Weise. Jeden Freitag gibt es dort noch öffentliche Hinrichtungen, öffentliche Auspeitschungen für die geringsten Vorwürfe von Ehebruch oder vorehelichen Sexualität oder von Lästerung gegen die Obrigkeit, Auspeitschungen, 80 Peitschenhiebe, das ist auch eine Art von Folter. Es gibt eigentlich kein düstereres Land als Saudi-Arabien und das ist nun unser Verbündeter. Ich will nur sagen, die Heuchelei und die Desinformation ist grenzenlos, auch in diesen Konflikten. Und ich habe mir einfach angewöhnt, nichts zu glauben, auf jeden Fall zu zweifeln und zu versuchen, rauszukriegen, was rauszukriegen ist. Aber die Informationslage, wie es wirklich in Libyen war, ist sehr dünn. Sehr dünn. Also ich will hier eigentlich nur diesen Zweifel streuen, dass man der Propaganda in diesem Falle auch nicht glauben darf. Gerade durch diese oft Menschenrechtsverletzungen und was besonders bitter ist in diesem Fall, ist, dass ja auch der Sicherheitsrat die eigene Charta nicht mehr richtig ernst nimmt. Denn die schreibt vor, dass bevor man nach Kapitel 7 erwägt, irgendwo, also wirklich Völkermord oder in dieser Dimension Verletzungen sein müssen oder der Weltfrieden bedroht ist, bevor man da eingreift, müssen wirklich alle diplomatischen und friedlichen Mittel ausgeschöpft sein. Und das war auch in diesem Fall wieder der Fall. Macht einen auch etwas sprachlos, wenn der Sicherheitsrat selber die Charta nicht mehr wirklich einhält. Und vielleicht ist deshalb auch der Protest dagegen auch gebremst. Aber diese Vorgänge sowohl also in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik, ich frage in einem Kapitel, ist Deutschland eigentlich noch ein Sozialstaat? Der Abbau von Sozialleistungen, der Sozialabbau und die Art und Weise, wie auch die Terrorismusbekämpfung laut EU-Definition eigentlich auch auf Menschen ausgedehnt wird, die eine andere Wirtschaft wollen. Das ist schon bedenklich. Diese Terrorismusdefinition, die besagt, gültige EU-Terrorismusdefinition, nach ihr ist eine Tat dann terroristisch, wenn sie mit der Absicht begangen wurde, die politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Strukturen eines Landes zu bedrohen und stark zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Wer sich für eine andere Wirtschaftsordnung einsetzt, könnte als Terrorist bestraft werden. Das ist auch bereits passiert. 2006 haben Greenpeace-Aktivisten in Dänemark ein Bürohaus erklommen, um ein Antigen-Mais-Plakat auszurollen und sind für diesen Akt zivilen Ungehorsams nach dieser EU-Terrorismus-Definition bestraft worden. Das ist nochmal so ein Beispiel für Demokratieabbau. Und ich zitiere dann den italienischen Philosophen, den ich sehr schätze, Paolo Flores da Cais, der sagt, Zitat, immer häufiger sind daher Staaten, die wir als Demokratien bezeichnen, in Wirklichkeit Demokratien im Niedergang. Und das ist keineswegs ein bloßer Albtraum, wenn man befürchtet, Westen und Osten, Erste Welt und Zweite Welt, würden unmerklich auf ein neues Entwicklungsmodell zusteuern, auf einen Kapitalismus ohne Demokratie. Was folgt daraus für die Zukunft? Das ist natürlich der Schwerpunkt der letzten beiden Kapitel in dem Buch. Ich erinnere nochmal daran, wie man eigentlich nach dem Niedergang der Nazizeit, was man da für Ansätze hatte für die Zukunft, die so sehr untergegangen sind, dass es vielleicht doch ganz gut ist, nochmal an diese Stimmung zu erinnern, in der Hoffnung, dass wir in eine so tiefe Krise nicht nochmal geraten. Was hat Albert Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt? Denn für ihn war auch damals die Lähmung des sozialen Fortschritts das größte Übel des Kapitalismus.
Zitat Einstein. Ich bin davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, dieses Übel loszuwerden, nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren, begleitet von einem Bildungssystem, das sich an sozialen Zielsetzungen orientiert. In solch einer Wirtschaft gehören die Produktionsmittel der Gesellschaft selbst und ihr Gebrauch wird geplant. Ausnahmsweise also kein Engels-Zitat, sondern ein Einstein-Zitat, was auch nicht so bekannt ist. Und ich erinnere dann daran, dass damals das eine ganz verbreitete Stimmung war in der Nachkriegszeit. Es gab in Hessen 1946 einen Volksentscheid. 72% der Bürger legitimierten eine Sozialisierung von Großbanken, Bergbau, Stahlindustrie, Bahn- und Energiewirtschaft, wollten also Gemeineigentum. Aber die amerikanische Militärregierung hatte Einwände gegen diesen überwältigenden Mehrheitswillen und hat es nicht erlaubt. 1947 hat die Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin ein Gesetz zur Überführung von Konzernen in Gemeineigentum erlassen. Von Groß-Berlin durchgeführt wurde das nur in Ost-Berlin. Der westlichen Seite waren die Alliierten auch dagegen. Und ich frage, ob nicht einer der bundesdeutschen Geschichtsmythen ist, dass die Amerikaner den Westdeutschen nach dem Krieg die Freiheit der Demokratie gebracht haben. Wenn man genau hinguckt, haben sie, glaube ich, eher die Freiheit des Kapitalismus gebracht, wenn es sein musste, auch schon mal gegen den demokratisch formulierten Willen von Deutschen. Dazu noch ein paar Beispiele. 1948 hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Sozialisierung der Volkswirtschaft erlassen, aber die britische Militärregierung hat seine Durchführung ebenfalls verboten. In Düsseldorf wurde das Gesetz über die Sozialisierung der Kohlewirtschaft verabschiedet, doch unter dem Vorwand, eine so wichtige Entscheidung müsse von einer noch nicht existierenden deutschen Regierung, nicht von einer Landesregierung getroffen werden, verweigerte die britische Militärregierung auch diese Durchführung. Es gab große Tumulte im Oktober 1948 in Stuttgart, wo die Gewerkschaftsleitung zu einem Generalstreik aufgerufen hat, an dem 9 Millionen Arbeiter teilgenommen haben. Das ist auch etwas, was in der bundesdeutschen Geschichte nicht so richtig bekannt ist. Deshalb will ich vielleicht doch nochmal daran erinnern, dass Stuttgart schon immer eine aufmüpfige Gegend war. Die amerikanische Zeitschrift Stars and Stripes hat damals im Oktober 1948 die Situation dort so beschrieben: Eine aufrührerische Menge wütete heute mehrere Stunden im Zentrum Stuttgarts. Der Aufruhr wurde nach 18.30 Uhr niedergeschlagen, nachdem Tränengas eingesetzt worden war. Am Abend hatte die Stadt ein kriegsmäßiges Aussehen durch eine berittene Formation und eine Panzerformation, die durch die Innenstadt Stuttgarts patrouillierten, um neue Ausbrüche zu verhindern. Für die Nachtstunden eine Ausgangssperre verhängt. Es waren schon ganz kräftige Tumulte, war so eine Art Vorläufer des 17. Juni. Ich wollte nur daran erinnern, weil es so komischerweise Fakten gibt, die dann irgendwann mal aus der Geschichtsschreibung rausfallen. Heute wird ja gesagt, ja, also wir brauchen sicher ein anderes Gesellschaftsmodell, aber wir haben einfach keine Gegenentwürfe. Und ich beschreibe dann nochmal, wenn auch nicht ganz so detaillierter Form, dass meiner Meinung nach es keinen Mangel an Gegenentwürfen gibt. Dass wie eine andere Gesellschaft im Groben sein müsste, dafür gibt es unendlich viele Veröffentlichungen, antikapitalistische Manifeste, Bücher, Zeitschriften. Es gibt sicher keine geschlossene Theorie und die Ansätze von geschlossenen Theorien, die wollen wir auch gar nicht mehr. Die Details muss man dann schon gemeinsam ergänzen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen weiß man eigentlich, was nötig wäre. Und diese ganz großen Linien will ich nur noch mal kurz anreißen. Also klar ist, dass die freiheitlichen Grundrechte, wie sie in der UNO-Charta formuliert sind, eingehalten werden müssen. Das ist ganz klar. Die bürgerlichen Rechte sind Grundlage jedweder freien Gesellschaft. Und nötig dafür, dass sie eingehalten werden können, ist eben auch, dass ein Primat der Politik wiederhergestellt wird und das Regieren der Wirtschaft aus den Händen genommen wird. Da sind sich eigentlich alle drüber einig und trotzdem geschieht es einfach nicht. Wir haben nicht dieses Durchsetzungsvermögen, das, was eigentlich als Notwendigkeit erkannt ist, auch durchzusetzen. Und da könnte man fragen, nach den Freiheitsdefinitionen nicht nur von Engels, sondern auch von Goethe und Hegel, ist gerade das, was Freiheit ausmacht, dass man nicht nur Einsicht in die Notwendigkeit, sondern dass man die Möglichkeit hat, nach dieser Einsicht zu handeln. Und diese Möglichkeiten, an denen fehlt es eigentlich. Die meisten beschreiben eine andere Wirtschaftsordnung als eine gemischte Ökonomie, also auch mit unterschiedlichen Formen von Eigentum, Gemeineigentum an großen Industrien, Banken wahrscheinlich, bei durchaus Privateigentum im Mittelstand. Und das muss auch wieder von Fall zu Fall praktisch entschieden werden, wo welches Eigentum fürs Gemeinwohl einfach am sinnvollsten ist. Aber die Eigentumsfrage bleibt eine zentrale Frage und natürlich auch die Frage, wie man Finanzvermögen kontrollieren kann und ob Banken überhaupt privat sein müssen. Dann ist man sich eigentlich einig in alternativen Ansätzen, dass es natürlich eine ökologische Gesellschaft sein muss, etwas, was im Moment wieder unglaublich aktuell ist. Und ich glaube, dass es sehr erfreulich ist, dass das Bewusstsein für alternative Energien jetzt plötzlich so überraschende Mehrheiten hat. Aber dass es nicht genügt. Im Grunde muss man da auch noch offensiver argumentieren, wie eigentlich der Club of Rome seit 40 Jahren argumentiert. Es kann nicht nur sein, andere Energiequellen zu nutzen, denn es gibt keine Energiequelle, die nicht ihren Preis hat. Die Idee vom sauberen Strom gibt es eigentlich nicht. Selbst für Solarenergie müssen Bodenschätze gewonnen werden, Silber, Zink, Zinn, die durchaus sehr intensiv sind, die durchaus Landschaften zerstören, die teuer sind. Und für den sogenannten Biosprit geht Anbaufläche verloren, was ein Zynismus ist gegenüber den biologischen Bedürfnissen von Millionen hungernden Menschen. Abgesehen davon, dass in der dritten Welt dafür ein Landraub im Gange ist, der auch extrem fragwürdige soziale Folgen hat. Und deshalb kann die Konsequenz nur sein, natürlich moderne Energien, erneuerbare, aber das reicht nicht. Wir müssen einfach Energie sparen. Wir müssen uns fragen, ob dieser wahnsinnige Verbrauch an Energie lebensnotwendig ist. Ob eben nicht Vermeidung von Transport, ob nicht Vermeidung von Energien, die nun wirklich nicht nötig sind, brauchen wir die Heizpilze auf den Bürgersteigen, wie sie in Berliner Gaststätten zunehmend zu sehen sind oder auf Balkons oder solche Wahnsinnsgeräte, wie die mich immer besonders ärgern in den Städten, solche Laubsauger, die nur Krach machen und Gestank. Sicher, sie sind effektiver, sie sparen Leute ein, die nicht wunderbar mit der Hake das erledigen könnten und wir hätten ein paar Arbeitslose weniger. Aber an diesem ganz simplen Beispiel kommt man an einen Punkt, dass man sagt, Energiesparen wäre auch ein Rückgang in Effektivität und es ist profitabler mit Energie als mit menschlicher Arbeitskraft zu arbeiten. Und damit sind wir an einem Kernpunkt des Kapitalismus. Der muss immer Wachstum sein. Der muss Maximalprofit sein. Und wer auch nur Energie sparen will, stellt die Systemfrage. Aber wir werden da nicht umhin kommen, die zu stellen. Denn so asozial Energie verbrauchen, wie wir das im Moment tun, so richten wir eben die Natur zugrunde. Und damit komme ich langsam hier in meine Schlussrunde. Ich zitiere ein Systemtheoretiker, der in den USA eigentlich führend ist, den Soziologen Immanuel Wallerstein, der an der Yale University zum Doyen der Weltsystemtheorie geworden ist und der es eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, was jetzt als Aufgabe vor uns steht. Zitat: Wir können zuversichtlich davon ausgehen, dass das gegenwärtige System keine Zukunft hat. Doch welche neue Ordnung als Ersatz ausgewählt werden wird, können wir nicht voraussagen, denn diese Entscheidung erwächst aus dem Gegeneinander einer unendlichen Vielzahl von Einzelbestrebungen. Früher oder später aber wird ein neues System installiert. Das wird kein kapitalistisches System sein. Es wird jedoch möglicherweise weitaus schlimmer, noch polarisierender, noch hierarchischer oder auch viel besser, nämlich relativ demokratisch, relativ egalitär sein. Das Ringen um die Auswahl eines neuen Systems ist jetzt die wichtigste weltweit ausgetragene Auseinandersetzung unserer Zeit. Unlängst wollen Historiker herausgefunden haben, dass Kaiser Wilhelm II. Die russische Oktoberrevolution finanziert hat. Schade, noch scheint kein Sponsor für heutige Umbrüche in Sicht. Vermutlich ließe das Kapital sich seine Logik ja abkaufen. Manche vertrauen darauf, nur die Eliten selbst, also die Manager und Experten, seien kompetent und lernfähig genug, das Ruder herumzureißen. Ich zweifle nicht an deren Urteilskraft, wohl aber an ihrer Loyalität gegenüber dem Gemeinwohl. Es wollen nicht alle das Gleiche. Ja, es gibt schärfste Interessengegensätze. Veränderung kann nur von unten kommen. Der Bürger ist die kleinste Zelle der Demokratie. Der, sachkundig und allseitig informiert, da muss ich sagen, in dem Kapitel davor habe ich auch das Thema Medien nochmal angeschnitten, in dem Sinne, wie ich eben schon über Desinformation gesprochen habe. Aber ich glaube, eine andere Welt wird auch nur möglich sein, wenn wir andere Medien haben. Der Bürger, vorausgesetzt sachkundig und allseitig informiert, muss sich in seine eigenen Angelegenheiten mischen, Widerstand leisten und Vorschläge machen. Um nicht auf den Wahlfrust beschränkt zu bleiben, wird er sich mit ähnlich Gesinnten zusammentun und organisieren müssen. Die vielen Schwachen brauchen die Demokratie mehr als die wenigen Starken. Bis die merken, dass sie sie auch brauchen, ist es meist schon zu spät. Das Ganze kippt, wenn die Bedürftigen auf der Pfandleihe ihre Zivilcourage versetzen und ihren Verstand auf dem Flohmarkt. Aristoteles lehrte, wem Zorn fehlt, dem fehlt Selbstachtung. Wenn sich die krisenhafte Entwicklung zuspitzt, ist auch eine Globalisierung des Zorns zu erwarten. Prekarier aller Länder, vereinigt euch. Ich danke Ihnen.